Der Titel meiner Predigt heute lautet ja, wenn Gemeinde betet. Und bildet den Abschluss von der Predigtreihe zum Jakobusbrief. Und ich habe euch zum Anfang mal ein Buch mitgebracht von einer Person. Ich habe den ja auch hier vorne, falls man das Buch nicht so gut kennt. Wer kennt den? Sehr gut. Ein paar kennen den, sehr gut. Das ist Georg Müller. Und Georg Müller ist für mich so ein Glaubensheld. Und das ist die Biografie. Georg Müller ist für mich so ein Glaubensheld. Jemand, der die Bibel gelesen hat, der zum Glauben gekommen ist und der sich gedacht hat, hey, das, was in der Bibel steht, wieso sollte das nicht auch noch heute so funktionieren? Wieso sollte man nicht auch so einen Glauben heute noch haben können? Und der für mich einfach für jemanden steht, dem ich nacheifern will, was Glauben und was vor allem auch das Gebetsleben angeht. Georg Müller, das auch bekannt als der Waisenvater von Bristol, vielleicht kennt man ihn unter dem Namen mehr, der hat eben so ein Gottvertrauen gehabt, dass er zum Beispiel sein Waisenhaus ganz aufs Gebet ausgerichtet hat. Also er hat alles Gott im Gebet gebracht und Gott hat ihn versorgt. Und er hat es wirklich in diesem Buch, da stehen so viele Zeugnisse, für was er gebetet hat und wie Gott es erfüllt hat, wie sich Georg Müller an die Zusagen, die Gott in der Bibel macht, klammert und wie er in seinem Leben und in dem Leben der Weisen erfahren darf, was es für einen Unterschied macht. Und Fun Fact über Georg Müller, habe ich meine allererste Andacht in meinem Leben Jungschar damals mit 14 Jahren gehalten, als es über Glaubenshelden geht. Tatsächlich habe ich gestern gesehen und auch noch dabei, sogar noch mal mein Mitschrieb da drin. Genau, und ich weiß nicht, ob ihr auch so einen Glaubenshelden in eurem Leben habt, vielleicht schon mal eine Biografie gelesen oder jemanden aus der Bibel, dem ihr so nacheifert, bei dem ihr vieles seht, wo ihr so denkt, oh cool, das ist ein gutes Vorbild für mich, dem will ich hinterhergehen. Genau. Und wie gesagt, Georg Müller, der steht für mich für jemanden, der ein Mann des Gebets ist, wie kaum jemand anderen, und der eben sehr viele Gebetserhörungen gehabt hat. Und heute im Predigttext geht es auch sehr stark ums Gebet. Ganze 8 Mal kommt das Gebet in dem Jakobusbrief, in der Predigttext heute vor. Und ich will den mit euch durchgehen, aber ich gehe den in 3 Abschnitten mit euch durch. Und wir fangen an mit Jakobus 5, 13 bis 14. Der ganze Predigttext geht von 13 bis 18. Genau. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ja, was Jakobus hier ganz klar an den Anfang stellt in Vers 18, hey, zu jeder Zeit, was du auch durchmachst, bete. Seien es schwere Dinge, die du durchmachst, bete. Seien es Dinge, die gut in deinem Leben laufen, wo einfach Sachen funktionieren, dann singe Loblieder, dann preise Gott dafür, bete. Das ganze Leben soll sich ums Gebet drehen. Und was Jakobus hier eigentlich mit aussagen will, ist, wer soll dein Ansprechpartner oder wer ist dein Ansprechpartner in deinem Leben? Wer ist die erste Person in deinem Leben, zu dem du gehst, wenn irgendwas schief läuft oder auch wenn irgendwas richtig gut läuft? Zu wem gehst du? Und jetzt sag mal ganz ehrlich zu dir, überleg dir das mal, wer ist dein Ansprechpartner in deinem Leben? Eigentlich eine einfache Frage, aber es ist oft nicht so leicht, darauf eine Antwort zu finden, die so klar ist. Wer ist der erste Ansprechpartner? Die erste Beziehung. Also wenn irgendwas gut läuft, wenn was gelingt in deinem Leben, mit wem sprichst du als erstes darüber? Oder stell dir vor, es läuft was schwer in deinem Leben, es passieren herausfordernde Dinge, vielleicht hast du Probleme mit deinem Ehepartner, mit Freunden, gehst du was Schweres bei der Arbeit, bist traurig oder enttäuscht oder hast finanzielle Nöte, mit wem redest du? Zu wem gehst du? Mit wem redest du als erstes? Welche Person hältst du für kompetent, für zugewandt genug, wo die Beziehung passt, dass du dich ihr anvertraust? Oder zu wem gehst du, wie es Vers 14 ist, wenn du krank bist, wenn du Hilfe brauchst, wenn du dich verletzt hast oder wenn du dich verletzt fühlst? Wer ist die Person, zu der du dann gehst und mit der du redest? Ja, mit wem verbringst du am allerliebsten Zeit? Wer ist dir die liebste Person auf der Welt? Jakobus macht hier in den ersten zwei Versen eigentlich klar, und eigentlich sollte uns als Christen die Antwort immer klar sein, Jesus, Gott soll der erste Anlaufpunkt in unserem Leben sein. Er soll ja der erste Anlaufpunkt sein, er soll an erster Stelle stehen und alles andere, was in unserem Leben ist, an zweiter. Wir sollen zuerst zu ihm kommen, in den schweren Sachen, in den guten Sachen, in Krankheit, weil er unser Zentrum sein soll, unser Zentrum ist. Und das sagt auch Jesus in Matthäus 22, Vers 37. Da antwortet er auf die Frage nach dem wichtigsten Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Ja, wir sollen Gott mehr lieben als alles andere in unserem Leben. Wir sollen zu ihm kommen, egal was ist, egal was uns umtreibt, selbst oder auch insbesondere in Krankheit will er unser erster Ansprechpartner sein. Und das heißt jetzt nicht, dass wir nicht zum Arzt gehen sollen, wenn wir krank sind. Aber nochmal gefragt, mit wem redest du als erstes, wenn du krank bist? Gehst du zu Gott? Ich glaube, wir kennen das eigentlich alle, aber es klingt ein bisschen verrückt, gerade eben im Kontext mit der Krankheit, weil wir es eben gewohnt sind, dann zuerst zum Arzt zu gehen. Aber ich denke auch, wir kennen das eben, dass es nicht unser erster Gedanke sein muss. Und ich habe ein Beispiel für euch dabei, um das vielleicht zu verdeutlichen. Vielleicht habt ihr es bei Kindern, vielleicht mal bei euren eigenen Kindern oder selbst als Kind, könnt ihr euch zurückerleben, auch schon erlebt, dass ein Kind hingefallen ist, vom Fahrrad gefallen oder ähnliches, sich vielleicht gar nicht allzu schlimm verletzt hat, aber der Schreck sitzt tief. Das Knie oder der Ellenbogen ist aufgeschrammt, es blutet leicht und es tut weh und das Kind schreit. Vielleicht kannst du dich ja in diese Situation zurückversetzen. Was denkst du, was ist das Erste, was das Kind sagt? Wonach ruft das Kind als allererstes? Schaut sie die Wunde an und ruft nach einem Arzt? Ja, was glaubt ihr, was sagt das Kind als erstes außer Aua? Ich als Kind hätte meine Mutter gerufen. Auch wenn ich weiß, dass meine Mutter diese Wunde eigentlich nicht heilen kann. Sie kann jetzt nicht kommen und sagen und die Wunde irgendwie heilen. Aber darum geht es auch nicht. Die erste Reaktion, die wir zeigen, ist eine Beziehungsreaktion. Wir schreien nach der Person, die uns als erstes einfällt, zu der wir eine Beziehung haben. Das kann die Mutter sein, der Vater sein, vielleicht die Oma oder der Opa. Und Jesus sagt hier in unserem Leben, die erste Bezugsperson, die wir haben sollen, das ist Jesus. Er soll unser erster Ansprechpartner sein, egal wie die Umstände sind. Ja, und in Vers 14, da beschreibt er eben nochmal, wie das ist, wenn jemand von uns krank ist. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihm im Namen des Herrn mit Öl salben. In dem einen Vers steckt mega viel drin, das habe ich bei der Vorbereitung gemerkt, mega viel. Ich will auf drei Dinge eingehen. Genau. Als erstes, was Jakobus deutlich macht mit dem Vers, ist, dass es die Aufgabe der Kranken ist, für sich beten zu lassen. Wenn die Not oder die Last der Krankheit dich erdrückt, dann lass dir helfen. Durch die, ja, die Gott dir an deine Seite gestellt hat, durch deine Geschwister im Glauben, die Gott dir an die Seite gestellt hat. Jakobus macht klar, hey, es ist eigentlich nicht die Aufgabe für deine Geschwister, dir hinterherzurennen, wenn du krank bist, und dich dazu zu drängen, für dich beten zu lassen. Natürlich sollen wir uns gegenseitig unterstützen, gegenseitig im Gebet bringen, aber wenn du krank bist, so sagt Jakobus hier, ist es deine Aufgabe, dass du eigentlich dir Geschwister suchst, die für dich beten, die zu dir kommen und für dich beten. Und vielleicht bist du gerade auch in so einer Situation, vielleicht leidest du gerade an einer Krankheit, vielleicht bist du aber auch geistlich erschöpft und krank, denn wie Jan das vorhin schon richtig angedeutet hat, das griechische Wort, was hier für krank steht, das meint eigentlich müde und matt sein und bezieht somit beides ein. Einmal das körperliche Kranksein und erschöpft sein, aber auch das geistliche. Das heißt, wenn du in einem Glaubenskampf stehst, wenn du irgendwie am Glauben zweifelst und in einem Kampf stehst, dann sollst du auch deine Geschwister rufen, die dir helfen, die für dich beten sollen. Ja, wenn du krank bist, dann lass dir helfen. Such Hilfe. Such dir Geschwister hier aus der Gemeinde oder vielleicht andere, die du kennst, die für dich beten, die vor dir und mit dir zu Gott kommen. Ja, die deine Krankheit, dein Müdesein, deinen Glaubenskampf, deinen geistlichen Kampf vor Gott bringen und dir helfen, dich auch wieder auf Gott auszurichten. Dann steht da, dass man die Ältesten der Gemeinde bitten sollte. Und ich habe ja jetzt schon ein bisschen anklangen lassen, dass es sich bei den Ältesten hier nicht auf das Amt der Ältesten eigentlich bezieht. Also sicherlich könnt ihr hier aus dem GLK jeden fragen und jeder aus dem Gemeindeleitungskreis würde gerne für euch beten, wenn ihr krank seid und gerne für euch da eintreten. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass mit Ältesten hier nur das Amt der Ältesten gemeint ist, sondern Jakobus schreibt diesen Brief, das liest man im Jakobus 1, ja an die Gemeinde in der Zerstreuung. Und in der Zerstreuung wird es vermutlich keine richtig funktionierende Gemeinde gegeben haben. Also die waren erst in Jerusalem, sind da gewachsen und dann kam die Christenverfolgung, deswegen sind sie aus Jerusalem raus, hatten keine richtig funktionierenden Gemeindestrukturen und somit vermutlich auch eben keine Ältesten zu der Zeit. Und Jakobus spricht deswegen hier von den Ältesten als von den Geschwistern im Glauben, die eben schon Erfahrung haben im Glauben, die schon eine einige Zeit mit Gott unterwegs sind, die schon ja auch Sachen mit Gott erlebt haben, durchgemacht haben und die eben fest im Glauben stehen. Und die wissen, wie man betet und die eben erfahrene Nachfolger von Jesus sind. Und das heißt nicht, dass Ältere dann nur Ältere sind, sondern Ältere können in dem Sinn dann auch natürlich junge Menschen sein, die einfach eine Zeit lang mit Gott schon unterwegs sind und die fest im Glauben stehen. Und dann will ich noch auf das Öl eingehen, was hier in Vers 14, ich gehe mal noch mal zurück, damit ihr seht, was hier in Vers 14 steht. Allein in dem Öl, zu der Ölthematik könnte man sehr viele Ausführungen machen. Aber ich will eigentlich nur auf einen Punkt hier hin. Warum sollen die Ältesten kommen und warum sollen sie jemanden mit Öl salben? Ich glaube, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass das Öl eigentlich eine super hilfreiche Sache ist und die vielleicht viel mehr Anwendung finden sollte bei uns. Nicht nur, weil das Öl eine Heilung bringt, also ist nicht gleichzusetzen, Öl gleich, du wirst gesund oder heil. Aber durch diese Salbung erfährt der Kranke Hinwendung, erfährt Linderung. Ähnlich wie das Kind aus dem Beispiel, das mit einem aufgeschürften Knie oder Ellenbogen zu seiner Mutter kommt. Und die Mutter kann ja die Wunde nicht heilen. Aber die Mutter, sie umarmt das Kind. Sie säubert die Wunde, sie klebt vielleicht ein Pflaster drauf. Und das Kind ist, weiß ich, angenommen bei seiner Mutter. Ja, sie heilt die Wunden nicht und genauso heilt das Öl die Wunden nicht, aber es lindert den Schmerz. Da wir erfahren jemanden, der da ist, der uns was Gutes tut. Und wie die Geschichte vom barmherzigen Samariter, der auch Öl in die Wunden des Überfallenen gießt, um dessen Schmerzen zu lindern und die Wunde zu reinigen. So kann das Öl einfach ein Symbol, ein Zeichen dafür sein, dass wir uns als Geschwister dem Kranken zuwenden und ihn auch wieder hinwenden zu Gott. Und das in diesem Zeichen, ja, der Kranke erfährt, hey, ich bin nicht allein in der Situation. Ich habe Mitgeschwister und diese Mitgeschwister, die führen mich wieder hin zu Gott. Die wollen mich wieder aufrichten. Ja, Jesus gibt uns die Aufgabe, füreinander zu beten, füreinander Verantwortung zu übernehmen und zu ihm zu kommen mit all dem, was in unserem Leben ist und dafür füreinander einzustehen, gemeinsam. Und ich finde es interessant, ja, wie Jakobus dann die Folgen dieses Gebets beschreiben. So. Vers 15 und 16. Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihm seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünde begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Ja, Vers 15 beschreibt, dass das Gebet im Glauben gesprochen dem Kranken Hilfe bringen wird. Und wenn er eben Sünden begangen hat, dann wird ihm vergeben. Aber Jakobus sagt hier nicht, dass das Gebet auch die Heilung bringt. Das ist nicht gleichzusetzen. Nicht weil für dich gebetet wird, wirst du auch heil. Er sagt aber auch nicht, auch wichtig, weil du krank bist, hast du eine Sünde in deinem Leben. Das kann zusammenkommen, das muss nicht zusammenkommen. Aber er sagt, hey, wenn ihr ein Gebet, im Gebet erfährt er kranke Hilfe. Wörtlich steht da eben, der Herr wird ihn aufrichten, der Herr wird den Kranken aufrichten. Das bedeutet, ja, der Kranke wird spüren, dass er zu Gott gehört. Dass er wieder eben aufgerichtet und ausgerichtet wird auf Gott hin, auf Jesus hin fokussiert wird. Und wenn er eine Sünde begangen hat, dass sie ihm vergeben wird. Was also Jakobus hier eigentlich sagt oder worauf er den Fokus viel mehr legen will, ist, es gibt was Wichtigeres als die körperliche Heilung. Viel wichtiger als diese körperliche Heilung ist, dass die Beziehung zu Gott, dass die wieder in Ordnung ist, dass die in Ordnung kommt. Und damit erinnert er mich stark an die vier Freunde und den Gelähmten in Matthäus 9, die ihren Freund vor Jesus bringen. Und als der Gelähmte dann vor Jesus liegt, ihn alle Leute angucken und alle Leute eigentlich denken oder dachten, was jetzt passieren wird, dass Jesus ihn heilt, aber nein, Jesus heilt ihn nicht, zumindest nicht direkt. Jesus vergibt ihm die Sünden. Denn Jesus macht klar, hey, es gibt in eurem Leben was Schlimmeres als Krankheit. Das viel Schlimmere als die Krankheit ist, dass wir an Sünde in unserem Leben leiden. Dass die Sünde in unserem Leben die Beziehung zu Gott kaputt macht. Ja, die Sünde, sie trennt uns von Gott. Und diese gebrochene Beziehung, das ist das eigentliche Problem in unserem Leben. Und genau das macht hier Jakobus in Vers 16 eben auch nochmal klar. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Ja, Jakobus spricht hier tatsächlich von Heilung und Erlösung, wenn er sagt, wenn ihr eure Sünden bekennt, also in diesem Zusammenhang. Wenn wir bekennen, wo wir anders leben als nach dem Willen Gottes, wo wir anders denken, anders handeln als das, was Gott von uns will, als das, was Gott in unser Herz spricht. Und wenn wir uns im Gebet zu ihm wenden, wenn wir füreinander beten, dann vergibt er uns die Sünden. Weil das Gebet eben wieder eine Zuwendung zu Gott ist, wo wir uns neu ausrichten auf ihn. Und da wird alles andere zweigrangig, alles andere wird nichtig, wenn wir im Vertrauen auf Gott leben. und unser Leben eben nach seinem Vorbild gestalten. Ja, das eigentliche Ziel des Gebets ist also eigentlich die geistliche Wiederherstellung, die Beziehung zwischen dir und Gott. Was jetzt nicht bedeuten soll, das Gebet nicht auch tatsächlich Umstände ändern kann, nicht tatsächlich Wunder vollbringen kann oder körperliche Heilung bewirkt. Nee, Gebet verändert auch Umstände, das ist gar keine Frage. Aber das eigentliche Ziel des Gebets ist die Hinwendung zu Gott. Dass unsere Beziehung zu Gott in Ordnung ist, dass unser Leben in Ordnung ist. Denn im Konfi-Unterricht habe ich so gelernt, das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Vielleicht habt ihr das zu Konfi auch gelernt. Ja, Gebet, aber was das ausmacht, Gebet ist Kommunikation. Und jede Beziehung lebt von Kommunikation. Wenn du nicht mehr kommunizierst, wenn du mit deinem Partner oder einem Freund nicht mehr redest, dann stirbt die Beziehung nach und nach ab. Sie wird zugrunde gehen auf Dauer. Und vielleicht kennst du Paare oder Freundschaften in deinem Leben, wo du es schon mal erlebt hast, wo man, wenn man nachfragt, hey, warum habt ihr euch scheiden lassen, warum ist es auseinandergegangen, die Antwort ist, wir haben uns auseinandergelebt. Ja, sie haben oft einfach nicht mehr miteinander geredet, sich nicht mehr füreinander interessiert, haben sich aus den Augen verloren, haben nicht mehr miteinander kommuniziert. Und genau das ist der Punkt. Gebet ist eben Kommunikation. Kommunikation in der Gottesbeziehung. Und deswegen ist Gebet auch mehr als nur das Aufgeben von einem Wunschzettel, wie Jakobus es in Kapitel 4 schon gesagt hat. Dass unser Problem ist, dass wir verwerfliche Absichten haben. Also dass wir im Gebet eigentlich nur unsere Sehnsüchte stillen wollen, dass Gott wie ein Wunschautomat unsere Sehnsüchte stillen soll. Aber Gebet ist eine intime Beziehung zu Gott, also eine Beziehung. Und in dieser Beziehung will Gott eben der erste Ansprechpartner sein, der erste, an dem wir uns richten, der erste, um den sich unser Leben drehen soll. Und nochmal, ja, Gebet hat Auswirkungen. Gebet verändert die Welt. Und Gebet ist extrem wichtig und kann vieles verändern. Aber das Erste, was Gebet eben macht, das Erste, was Gebet verändert, ist mich als Beter. Als Beter zu Gott komme. Das Gebet verändert zuerst meine Beziehung zu Gott. Weil ich mich eben im Gebet an Gott wende, zu ihm hinwende, mich auf ihn fokussiere, führt es mich zurück in die Beziehung zu Gott. Ja, und wie viel Gebet bewirken kann, das beschreibt Jakobus in den nächsten Versen. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir, und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen. Und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Ja, nach dem Propheten und nach Hiob, wo Helge letzte Woche ein bisschen drüber gepredigt hat, bringt Jakobus jetzt noch einen weiteren sehr bekannten Propheten als Beispiel, und zwar Elia. Elia ist ja immer ein sehr bekannter Prophet, der super vieles mit Gott erlebt hat, viele krasse Wunder erlebt hat und eben auch viel dafür gebetet hat, für diese Wunder. Und eigentlich ist das, was Jakobus hier nimmt, vielleicht gar nicht mal das krasseste Wunder oder die krasseste Gebetserhörung, die Elia in seinem Leben erlebt hat. Aber er nimmt trotzdem dieses Beispiel. Elia betet und es hört für 3,5 Jahre auf zu regnen. Und nach diesen 3,5 Jahren betet er wieder und es regnet auch wieder. Und das Coole, was Jakobus hier in dieser Nachricht, in diesen Versen uns eigentlich mitgeben will, ist, hey, zwischen dir, zwischen mir und zwischen Elia, da gibt es keinen Unterschied. All die Glaubenshelden in der Bibel, oder auch Georg Müller für mich vielleicht. All die Glaubenshelden waren Menschen wie du und ich. Georg Müller war ein Mensch wie du und ich. Es macht keinen Unterschied. Sie scheinen so groß, aber sie haben genauso gelitten. Sie hatten genauso ihre Zweifel im Glauben und sie haben genauso gehofft wie du und ich. Und vielleicht kennst du auch solche Gedanken, dass du dir denkst, hey, ganz ehrlich, ich bin doch kein Elia. Wenn ich bete, dann passieren nicht so krasse Dinge. Ich bin aber vielleicht auch kein Mose. Ich kann Menschen gar nicht so führen und leiten, wie Mose das getan hat. Oder ich bin auch kein Paulus. Und ich kann Menschen nicht so zum Glauben führen wie Paulus. Oder ich bin kein Georg Müller. Ich kann auch nicht so beten wie Georg Müller, habe kein so Gottvertrauen wie Georg Müller. Genau. Aber Jakobus sagt hier, doch, genau das kannst du. Es gibt keinen Unterschied zwischen denen und zwischen diesen Vorbildern und dir. Der einzige Unterschied, den es vielleicht gibt, ist die Tiefe der Gottesbeziehung. Aber diese Tiefe in der Gottesbeziehung ist nichts, was denen vorbehalten ist, sondern diese Tiefe, die möchte Gott jedem von uns schenken. Diese Beziehung, die hält er für jeden von uns bereit. Ja, dein Glaube, deine Liebe zu Jesus, die Tiefe deiner Beziehung zu ihm, dein Gebet und auch die Folgen deines Gebetens, die müssen nicht anders sein, wie es bei Elia ist. Das ist es, was Jakobus sagt. Es sind nur Menschen gewesen. Und die einzige Frage oder die wichtigste Frage ist, willst du Jesus, willst du Gott genauso lieben wie die Helden der Bibel? Oder willst du es nicht? Bist du wirklich bereit, Gott als allerersten Ansprechpartner in deinem Leben zu machen, zum Zentrum deines Lebens, um dem sich alles drehen darf? Das ist die eigentliche Frage, die da den Unterschied macht. Ich habe vorhin das schon mal zitiert, Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Liebe Gott mehr. Mehr als alles andere. Und ja, wenn du das tust, dann verspricht er dir, dass nichts beim Alten bleibt. Auch dein Glaubensleben, dein Gebetsleben nicht, auch das nicht, was du im Gebet erlebst. Da merkst du, ja, wie Gebet eben Frucht bringt, wie es Wachstum bringt, wie es dein Leben ändert, verändert, wie Heilung geschieht. Weil du dein Leben eben ganz auf Gott ausrichtest und seinen Willen für dein Leben in den Blick nimmst und nicht mehr dein. Ja, Jakobus sagt, das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, das ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Und das gilt auch für dich und das gilt auch für dein Gebet. Und ich möchte dich heute ermutigen, das für die nächsten Wochen mal für dich auszuprobieren, zu deinem Gebet zu machen. Jesus mal ganz herausfordernd, wirklich komplett an die erste Stelle zu stellen, zu deinem allerersten Ansprechpartner in allem zu machen. Es könnte ganz praktisch aussehen, indem du jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend und jedes Mal, bevor du vielleicht schlafen gehst, mit Jesus redest, ihm erzählst, was dich bewegt, was traurig war, was schwer ist, was leidvoll. Aber genauso auch das, was fröhlich war, was du Gutes erlebt hast, wofür du dankbar bist, wofür du ihn loben willst. Ihm einfach alles zu geben, alles zu bringen und mit ihm zu reden. Und eben in allem zuallererst ja, Jesus zu suchen, zu Jesus ins Gebet zu gehen. Und damit wollen wir gleich starten. Denn im Gebet liegen eben viele Verheißungen. Und ihr kennt vielleicht, oder sehr wahrscheinlich den Spruch aus Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Aber was die meisten da gar nicht wissen, im Vers davor sagt Jesus nämlich, wahrlich, ich sage euch auch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, es liegen viele, viele, viele Verheißungen auf dem Gebet. Das ist jetzt nur eins davon. Genauso eben auch im Gebet in Gemeinschaft. Und das wollen wir jetzt zum Abschluss auch tun. Ihr dürft euch gern zu zweit, zu dritt zusammentun. Ganz kurz austauschen, für was man bei euch beten kann. Vielleicht was Gutes ist, was euch freut aus der letzten Zeit oder auch was schwer ist. Und dann gemeinsam kurz ins Gebet gehen, das vor Gott bringen und euch gegenseitig wieder auf Gott, auf Jesus ausrichten. Ich schließe dann mit einem Gebet von hier vorne. Ja, Herr, ich danke dir, dass wir jederzeit und immer zu dir beten können. Ich danke dir, ja, dass du uns zuhörst, dass du unsere Gebete hörst und erhörst. Ich danke dir, dass wir das auch nicht alleine tun müssen. Ich danke dir, dass wir auch in Gemeinschaft vor dich kommen dürfen und uns gegenseitig ausrichten dürfen auf dich, Herr. Ich danke, ja, du siehst, Herr, wo in unserem Leben was Schweres ist. Vielleicht Krankheit, wo wir müde sind im Glauben, angefochten sind im Glauben, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns wieder neu begegnest, dass du uns Kraft gibst in der Situation, dass du uns gesund und heil werden lässt. Und ich danke dir, dass du uns unsere Sünden vergeben willst, wenn wir sie vor dich bringen, dass du sie ausräumst, dass du sie wegnimmst und dass sie uns nicht länger belasten brauchen. Amen.